Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy war ein Nokia 33 irgendwas, wie alle meine Freunde außer einen, der einen Motorola hatte.
Ich hatte auch einen Motorola. Welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Zurzeit das Wetter-App, in der Hoffnung, Sonne zu sehen.
Ah, okay, ja. Welche technologische Superkraft wünschst du dir?
Um ehrlich zu sein, gar keinen. Ich bin sehr froh, Mensch zu sein. Ich brauche keine Helden.
Okay.
Sehr gut. Wer ist der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin derzeit aus deiner Sicht?
Der wichtigste weiß ich nicht. Ich mag aber nicht nur Denker. Und ich glaube, ein Gast von eurem Podcast, Günther Schuh, hat mich beeindruckt in den Jahren, weil er war nicht nur Denker, aber auch ein Macher. Und ich glaube, wir brauchen mehr von solchen Leuten, die denken und dann Sachen tun.
Das ist nicht schlecht, ja. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Digitalisierung leider für mich ist etwas Negatives, weil es würde entleert, dieses Wort von der deutschen Politik. Es war eine Gelegenheit, es ist weiterhin eine Gelegenheit, aber hat auch eine negative Konnotation aus meiner Sicht.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört zu Andrea Albony. Schön, dass du da bist.
Danke, Frauke, danke, Andreas, für die Einladung. Ich freue mich.
Hallo, hallo.
Sehr gern. Und heute geht's mal wieder um Robotik, um Roboter. Denn du, lieber Andrea, hast schon viel Erfahrung genau mit diesem Bereich und bist schon auch seit vielen Jahren unterwegs bei Universal Robots. Und da ist der Name am Ende Programm. Und da bist du vor allem auch gerade der General Manager Western Europe und damit vor allem für das Geschäft für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Wenn jetzt jemand Universal Robots noch nicht kennt, was seid ihr?
Wir sind eine relativ junge Organisation in der Robotikbranche. Wir sind 19 Jahre alt und in den 19 Jahren haben die Branche fast revolutioniert. Wir bieten Roboterlösungen, sind Roboterarmen, die den Zugang für diese Technologie an viele unterschiedliche Unternehmen anbieten. Nicht nur die ganz großen, Automobilindustrie, Elektronikbranche, sondern auch den berühmten deutschen Mittelstand. Und sogar Handwerker können heutzutage mit Roboter spielen und die Vorteile dieser Technologie genießen.
Handwerker, finde ich gut.
Ja. Du bist, können wir das sagen, du bist Italiener?
Ich bin Italiener, seit 16 Jahren in Deutschland, aber immer noch 100%ig Italiener.
Ja, und wie verschlägt's, so weit ist es nicht, aber man kann trotzdem ja fragen, wie verschlägt's dich nach Deutschland? Man muss sagen, ja nur durch die Schweiz fahren, dann ist man in Deutschland, aber so war das jetzt
aber
nicht.
Aber es erklärt, warum du die Wetter-App so häufig auf.
Ja, ich muss nicht durch die Schweiz. Ich komme aus Emilia-Romagna, so ja. Modena, die Ecke. Sehr bekannt für Maranello und die Ferrari. Ich muss nur die Brenner-Autobahn und dann über die Inntaler-Autobahn und ich bin schon in München. Und wie du sagst, Andreas, ist nicht so weit weg. Es gibt Kollegen aus Bremen und Hamburg, die haben viel mehr Kilometer zu fahren, bis sie zu Hause sind. Ich wollte Europa sehen. Ich war in England auch kurz davor. Ich war schon in München, ich war in Berlin. Immer für kurze Zeitfenster. Und ich wollte nicht in Italien bleiben. Italien ist ein super schönes Land und Kultur. Aber es ist nicht die einzige weltweit. Und wie gesagt, ich wollte etwas anderes schauen, etwas anderes sehen, erleben. Und dann habe ich die Liebe kennengelernt hier in München. Und seit 16 Jahren bin ich sehr, ja, glücklich hier in der Region.
Gibt es denn in München auch gute Italiener? Also Essen spielt ja für die Italiener auch Essen spielt ja für die Italiener auch immer eine große Rolle.
Es gibt sehr gute Italiener. Ich glaube, München ist sowieso sehr international. Ich liebe auch die bayerische Kultur und Küche. Und man muss sagen, dass München ist nicht Bayern. München ist ein bisschen eine Insel in Bayern. Auch wenn es verbindet ein bisschen die Tradition und das Leben, ein bisschen dieses ländliche Gefühl mit Innovation, mit eine TU oder eine BMW und Apple und Amazon. So, es gibt diese sehr schöne Mischung und auch kulinarisch. Ich glaube, es gibt sehr viele schöne Initiativen, die verbinden die Tradition mit Innovation. Und ich habe immer sehr gut gegessen in München.
Aber ihr sitzt ja auch in München, also du, ne? Das ist dann auch kein Zufall, dann nehme ich an, dass ihr euch München als Standort ausgesucht habt. Ihr hättet ja auch nach Berlin gehen können oder...
Wie so viele.
Eine andere nette Stadt.
Absolut. Ich glaube, dass es gibt sowieso viele Unternehmen auch in der Robotikbranche in anderen Städten, sei in Baden-Württemberg in Richtung Stuttgart, Karlsruhe bis oben in Richtung NRW, Aachen, Berlin, aber auch in anderen Städten wie Osnabrück. Es gibt sehr schöne Initiativen oder in Sachsen. München ist und die Isar Valley ist es sicherlich eine der wichtigsten Zentren für Innovation, nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa. Und hier es gibt extrem viel Bewegung, eine sehr schöne Dynamik. Und die Hoffnung ist, dass man versucht auch ein bisschen zu lernen von solchen Initiativen. Ich sage nicht Copy-Paste zu machen, aber trotzdem sich beeinflussen zu lassen, um die Erfolge, die München erreicht hat in den letzten Jahren, auch in andere Regionen zu duplizieren. Das wäre sehr schön. Und München hat mit der Universitäten, weil es gibt nicht nur die TU, es gibt die Hochschule München, es gibt die LMU, aber auch viele andere Universitäten und Initiativen in der gesamten Region füttern dieses Ökosystem. Und das ist, ja, ich würde sagen, eine sehr schöne Umgebung.
Das machen wir jetzt zwar meistens immer am Ende so, aber jetzt, wenn wir schon mal dabei sind beim Standort, kann man jetzt immer noch sagen, Deutschland ist führend in der Robotik? Also das war ja bisher eigentlich das, was ich gelesen oder gehört habe, dass wir eigentlich, zumindest in Forschung auf alle Fälle, aber eigentlich auch in Firmen her, immer noch führend sind. Oder haben wir das schon verschenkt?
Ich glaube, verschenkt würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Frage ist, was wird führen? Es gibt in Deutschland, ich glaube, ist an der Position 3 weltweit für die Roboterdichte. Also wie viele Roboter pro 100 Mitarbeiter in der verarbeitenden Gewerbe. Und dort, ich glaube, die Automobilindustrie dominiert in die Industrie in der Region. Bedeutet die Automatisierung und Automatisierungsgrad. Und dann diese Index wird auch beeinflusst. Und Deutschland ist auf jeden Fall weiterhin eine der Nummer eins. Ich sage eine der Nummer eins, weil es ist vielfältig, auch Robotik. Deutschland hat sehr viele Initiativen und schöne Erfahrungen gesammelt in der Akademie und in der Umsetzung in der Industrie. Aber Roboterhersteller aus Deutschland, die auf ganz, ganz hoch, es gibt nur KUKA. Es gibt Startups, die, wie gesagt, sehr schöne Ansätze haben. Aber Japan hat viele Roboterhersteller. Es gibt viele andere Initiativen auch in den USA, in China selbstverständlich. Mhm. Oder Deutschland darf nicht immer nur jammern und sagen, ah, wir sind nicht mehr die Nummer eins. No, wir sind sehr weit vorne als Wirtschaftsstandort, als Forschungsstandort, was du auch erwähnt hast. Aber es gibt keine Zeit zu verlieren, weil es gibt andere Standorte, andere Länder, die momentan absolut Vollgas geben.
Hm. Aber das ist ja, wir kommen noch zu eurem Thema, aber es ist ja trotzdem ein spannender Blick, den du hast. Wir haben uns mal auf dem Panel gesehen und da hast du auch gesagt, dass du gedacht hast, okay, ich bin vor 16 Jahren nach Deutschland gekommen und habe gedacht, hier funktioniert alles super und keine Ahnung, Züge pünktlich und was man halt ist, alles an Klischees im positiven Sinne hat, die sich nicht so ganz erfüllt haben. Was ist dann so dein Blick drauf auf Deutschland?
Ja, ich glaube, dass Deutschland, es gibt, ich sage immer, Deutschland ist die TÜV-Land. Es gibt den Prozess für alles. Und der Klischee oder das Image, das Deutschland hat weltweit, ist über das Thema der deutsche Ingenieurwesen und die deutschen Autos, die alles super gut funktionieren. Es gibt in der Automobilwelt der Klischee über den Spaltmaßprüfung. Alles ist extrem präzis und ich glaube, in der Regel ist es auch so. So der deutsche Maschinenbau ist auf der Nummer eins der Welt. Man sagt immer, ja, weil Europa hat den Zug verpasst über das Thema Halbleiterproduktion. Aber Taiwan ohne Trumpf, eine Firma aus Süddeutschland, würde die Halbleiter nicht produzieren können. Es gibt schon viel Exzellenz in Deutschland. Aber es gibt auch die deutsche Bürokratie. Und das hatte ich unterschätzt, würde ich sagen, aus Italien. Ich hatte gedacht, da Italien ist schon Weltmarktführer in Bürokratie. Echt? Aber es gibt schon Konkurrenz, muss man sagen. Ja.
Da muss man nur über die Alpen.
Ja, genau.
Also ihr stellt ja jetzt sogenannte Cobots her. Muss man eigentlich noch erklären, was Cobots sind? Was denkst du, wie viel Prozent der Bevölkerung können damit was anfangen mit dem Wort?
relativ wenig, würde ich sagen. Weil Leute, die sich beschäftigen mit Produktion und Industrie, wahrscheinlich haben schon der Begriff gehört oder der Roboter gesehen. Aber für viele Menschen, die nichts zu tun haben mit einem Werk oder einem Handwerker, Robotik ist immer noch, es gibt der Klischee von Terminator auf einer Seite oder der große Kuka-Roboter, der eine ganze Auto bewegt. Und dazwischen, es gibt viele andere Arten von Roboter, die ermöglichen mit weniger Kenntnissen, ich sage keine Kenntnisse nicht, und es wird nie so einfach wie ein Smartphone werden, aber trotzdem ermöglichen auch Unternehmen, die weniger strukturiert sind, in Richtung Robotik und in Richtung Automation zu gehen. Der Begriff Cobot ist ein Marketing-Name, so es gibt keine Spezifikation für ein Cobot. Es ist ein Industrieroboter, bedeutet, es ist industrietauglich. Wir arbeiten mit großen wie Siemens, wie VW oder solche Unternehmen. Aber dank unterschiedlicher Technologien ermöglicht auch die Koexistenz und die Kollaboration mit Menschen. Bedeutet, das Bild von einem großen Roboter, der einen Zaun hat, um den Mitarbeiter zu schützen, es ist nicht der Regel mit dieser Art von Roboter. Bedeutet, dass dank auch andere Hardware, so Alu und Kunststoff anstatt Stahl, können wir Kollisionen mit einem Mensch zum Beispiel erkennen und dann Risiken und Gefahren minimieren. Das andere Thema, das hat nichts zu tun mit der Kollaboration an sich, aber ist zentral, es ist die einfache Bedienung. Und dort, es gibt in unseren Präsentationen, wenn wir mit Kunden oder mit in Kongressen reden, wir nutzen oft ein Bild, wo ein Kind ein Roboter, einer von unseren Robotern bedient. Und das nutze ich auch gerne, auch weil es ist sehr riskant. Ja, es ist nicht so einfach, dass jeder das nutzen kann, aber auch ein Kind kann eine einfache Bedienung, ein einfaches Programm aufbauen. Und das ist das Konzept. Wir leben in der Ära der Fachkräftemangel oder anders gesagt ist die Arbeitskräftekrise und die Beschleunigung von Innovation dank Automation und dank Robotik ist zentral. Wir müssen die Vereinfachung haben auch von Maschinen, um die Geschwindigkeit in der Umsetzung von solchen innovative Technologien zu ermöglichen.
Da habe ich zwei Fragen. Einmal Stichwort Geschwindigkeit. Wenn man solche Cobots, diese Roboterarme dann vor allem sieht, insbesondere sehen wir die als Menschen, die jetzt nicht in dem Bereich arbeiten, natürlich vor allem auf Messen etc. Gerade auf der Hannover Messe gab es auch so eine Ausstellung, so eine Präsentation von einem Wettbewerb, wo die auch im Handwerk eben eingesetzt werden können. Da war ein Bäckereibeispiel. Aber die sind dann jetzt ja nicht besonders schnell, so wie man dann das so kennt, so aus von Fließbändern, so zack, 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 so, ne? Also das ist jetzt ja nicht, dass die in derselben Geschwindigkeit wie ich als Mensch agiere. Mhm. Also wie viel Effizienz bringt das dann am Ende oder wie schnell sind die?
Die Geschwindigkeit an sich, du hast recht. Wenn ich eine Applikation habe, einen Prozess, wo Geschwindigkeit eine zentrale Rolle spielt, wahrscheinlich ein Cobot ist nicht die optimale Lösung. Aber Unternehmen genießen oder sind erfolgreich mit unseren Robotern, wenn sie das Roboter sehen als Entlastung für den Mensch und als Werkzeug für den Mensch. In unserer Robotikblase auf LinkedIn in die letzten Zeiten sind viele Roboter zu sehen, die Weinkarton palettieren. So, ich habe einen Karton mit 6 Flaschen Wein. Mhm. An sich kann ich das ohne Probleme bewegen. Aber wenn ich das ganze Tag einen Karton nehme und auf eine Palette stelle, nächster Karton auf Palette, nächster Karton. Und das weiter für 8 Stunden oder schichtweise. Wir reden über Tonnen. Und Tonnen, nicht 2, aber 30 am Tag. Es geht nicht um die Geschwindigkeit, weil diese Art von Applikation kann 24 Stunden am Tag arbeiten. Am Wochenende. Vielleicht für die eine Bewegung ist ein bisschen langsamer als ein Mensch. Aber in der Summe, es ist sicherlich sehr effizient. Und noch dazu, heutzutage solche Art von Arbeiten, solche Art von Prozessen, Tätigkeiten, sind nicht so ganz gut gesehen in einer Organisation. So, wenn ich so eine Arbeit mache, tendenziell, ich suche eine andere Arbeit. Und ich mache noch ein Beispiel. Du hast gesagt Bäckereien. Mhm. Ich gehe zum Bäcker, ein Bäcker von zum Beispiel neben einem Supermarkt, die sind sehr oft so auch in Deutschland, Und die Person, die beim Bäcker arbeitet, ist vorne und redet mit Kunden. Und man hört von hinten piep, piep, piep und ist der Backofen, ist fertig. Man muss ein Blech rausnehmen von Brezeln und man muss das nächste Blech reinschieben. Und diese Person muss nach hinten gehen, diese Tätigkeit übernehmen und dann wieder nach vorne gehen. Und das ist uneffizient, weil die Tätigkeit dort hinten kann ein Roboter übernehmen, während der Person weiterhin mit der Kunde redet. Mhm. So, das ist Entlastung und bedeutet, dass man sollte mit dieser Perspektive die mögliche Applikationen von Robotern sehen.
Ja, ist interessant. Weil ich das gelesen hatte bei Wieshoy, da sind wir auch dran, ist ja eine Mittelständler, der solche Backautomaten herstellt, die sind, glaube ich, auch dran. Ich weiß nicht, machen die das mit euch zufällig? So ein Roboter quasi, der das dann macht. Irgendwie habe ich das schon mal gesehen, oder?
Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich bin ich der perfekte Vertriebler, wenn ich so sage, aber es ist egal, mit wem sie das machen. Mhm. Es gibt so viel zu tun in Deutschland wie in Gesamteuropa, dass es gibt Platz für allen. Ja. So, das Wettbewerb ist ein positiver Wettbewerb, weil wir verdrängen uns nicht. So, wenn jemand mit Wieshoy und die Bäcker macht und die machen vielleicht mit einem anderen Bäcker, Backofenhersteller und der andere arbeitet in der Laborbranche und der andere im Restaurant. So, es gibt wirklich viele, viele Bereiche, die nicht gewohnt sind, mit Robotern zu arbeiten, die aber einen großen Bedarf haben an Automation. Es gibt auch selbstverständlich Bereiche, die Automation brauchen, wo ein Roboter nichts verloren hat. Und ich rede zum Beispiel über LKW-Fahrer. Es gibt einen riesen Bedarf an LKW-Fahrer. Ein Roboter wird nicht die Lösung sein, aber auch dort Automation, so autonomes Fahren, wird sehr interessant sein, weil es fehlen die Leute und es werden immer mehr fehlen in den nächsten Jahren.
Das heißt, es gibt gar nicht den klassischen Wettbewerb, weil es gibt so viel zu tun, dass noch mehr Firmen da sein könnten. Das heißt, die Firmen, die Unternehmen, die Handwerker, andere Branchen haben den Bedarf erkannt und rennen euch die Bude ein. Verstehe ich das dann richtig?
Das ist ja so Traumszenario. Selbstverständlich, es gibt Hürden im Markt, aber ich würde sagen, das Wettbewerb gibt es. Und es gibt, wenn wir insbesondere in Branchen, über Branchen reden, die schon gewohnt sind, auch mit Robotern zu arbeiten, es gibt auch ein Wettbewerbsthema. Aber das ist alles gesund. Ich meine, das ist das Kern von der Marktwirtschaft. So der Wettbewerb hilft oder anderen Unternehmen Innovation zu treiben. So, das ist alles okay. Und es gibt selbstverständlich jetzt in der Phase ein bisschen eine Verlangsamung, weil die Zinsen sind hoch, jetzt hoch und runter, aber trotzdem, es ist eine Phase der Abkühlung der gesamten Wirtschaft. Und ich muss ehrlich sein, das ist gesund, weil seit der Finanzkrise, es war immer nur nach vorne, nach oben, immer mehr, kam die Pandemie, 6 Monate ein bisschen Verlangsamung und dann auch wieder Vollgas mit so vielen auch Subventionen vom Staat. Ich glaube, dass jetzt das Ganze sich ein bisschen abkühlt. Es ist gesund. Mittelfristig alle oder sehr viele Unternehmen, sehr viele Organisationen haben anerkannt, dass sie automatisieren müssen. Und sei der Restaurant mit einem kleinen mobilen Roboter, der die schmutzige Teller in die Küche bringt, oder der mittelständische Unternehmen, der kleinere Unternehmen. Klar, dass umso kleiner die Unternehmen sind, umso komplexer das ganze Thema wird. Und um ehrlich zu sein, sie sind auch verwirrt heutzutage, weil sie werden bombardiert von Hypes, Robotik auf einer Seite und sie brauchen ein neues CRM-System und ein neues ERP und sie müssen Social Media machen und sie müssen etwas mit künstlicher Intelligenz tun. Das zu priorisieren wird extrem wichtig sein in Zukunft.
Du sprachst ja schon gerade an, so, es gibt ja die Bereiche, die das schon kennen, mit Robotern zu arbeiten, deren Prozesse ja auch optimiert darauf sind. Autoindustrie, sehe, ne, Taktstraßen, die. Dann gibt es die anderen wie Restaurantbetreiber, die damit noch nicht so viel anfangen können und dem muss man es ja einfach machen. Wir hatten auch mal vor, jetzt kann ich mal ein, zwei Jahren her, einen Cobot-Hersteller und er sagte, der Clou bei unseren Sachen ist, die werden ausgepackt und innerhalb von wenigen Stunden fängt dieser Roboter an zu arbeiten. Wie lange dauert es bei euch so im Schnitt, sag ich mal, bis ja jemand sagt, das könnte ich hier brauchen dafür und ja, kann ich das übermorgen schon einsetzen? Oder also wie lange dauert sowas, so ein Cobot an den Arbeitsplatz zu bringen und dann auch den zu nutzen?
wenn man das schlecht machen muss, Stunde. Wenn man das richtig machen muss, ein paar Tage, wenn nicht Wochen. Und aber wir reden nicht über 6 Monate. Selbstverständlich haben wir sehr eine große Varianz in die Komplexität der Applikationen. Wenn ich ein Roboter auf eine Produktionslinie von einem Automobilhersteller, es gibt Prozesse, es gibt Freigaben, es gibt eine übergeordnete Steuerung. So die Komplexität ist sehr hoch und wir haben eine Plattform, die auch für solche komplexe Umgebungen tauglich ist und in den letzten vielen Jahren viel Erfahrung gesammelt hat. Wenn ich rede über einen kleineren Unternehmer, so nehmen wir an, ein Metallverarbeiter und möchte mit unserem Roboter schweißen. Und es gibt, wir verkaufen nicht eine komplette Schweißapplikation, aber wir haben Partner, zum Beispiel die Firma Lorg Schweißtechnik aus Baden-Württemberg, die Firma Trumpf haben wir schon genannt. Es gibt andere Anlagebauer, die eine komplette Lösung anbieten können, bieten einen Tag oder halben Tag Einweisung, Schulung und dann geht man los. So, wir reden über ein paar Tagen, wo man wirklich mit Hand und Fuß der Roboter in Produktion geht. Ja. Dazwischen die ganze Welt, wie gesagt. Aber die Regel, ich schätze, das ist ein paar Wochen, würde ich sagen, mindestens. Mhm. Ja. Wie gesagt, der Roboter ist immer noch, ich mag nicht, wenn Roboterhersteller oder Roboterhersteller sagen, ja, weil wir werden so einfach wie ein Smartphone werden. Das stimmt nicht. Das kann auch nur regulatorisch nicht stimmen und das ist auch richtig so. Es ist immer noch eine Maschine, man muss immer das respektieren, um prozesssicher zu sein, um sicher für den Mensch zu sein und am Ende um produktiv zu sein. Aber trotzdem, es ist viel einfacher, als viele Leute denken würden.
Jetzt, klar, Fachkräfte ist ein Thema oder der Arbeitskräftemangel am Ende, ne? Ob jetzt Fachkräfte oder Arbeitskräfte, ist dann ein Argument für euch. Mir ist auch klar, es kommt je nach Fall drauf an, aber bleiben wir bei dem Bäckerbeispiel, weil es so schön sich da vorstellen kann. Kann man das dann auch beziffern, dass man sagen kann, okay, ihr spart euch wirklich dann eine Arbeitskraft, weil, also rein rechnerisch, weil so, es ist ja auch mal erstmal eine Investition, so ein Cobot, der kommt ja auch nicht wo umsonst. Kann man das so ungefähr hochrechnen?
Das stimmt, aber ich würde hochrechnen für einen Bäcker, um ehrlich zu sein, würde ich mir nicht trauen, weil ich will auch keine falschen Zahlen geben, aber es gibt Einschätzungen, bleiben wir bei dem Thema Schweißroboter, und wir, auch dort, es geht nicht um Schweißen von einer Karosse von VW. Es geht um mittelständische Unternehmen oder kleinere Unternehmen, sogar Handwerker, die schweißen können. Und in dem Bereich, es gibt unterschiedliche Einschätzungen, die reden aber über einen Bedarf von bis zwischen 5.000 und 10.000 Mitarbeiter, die nicht gefunden werden. Hm. Bedeutet heutzutage, wenn ich eine Person habe, die schweißen kann, kann manuell schweißen oder schweißt mit unserem Roboter und das ist eine Einschätzung von Kunden von uns, sagt, das ist ein Anstieg von 33% der Produktivität. Hm. Noch dazu, diese Person muss nicht seine Augen kaputt machen für ein Leben lang oder den Schweißrauch immer einatmen. Und das ist schwierig einzupreisen oder zu kalkulieren. Aber das Bedarf ist enorm und die Produktivität steigt relativ schnell. Ja. Und wir reden immer noch über eine Investition, was nicht klein ist für kleinere Unternehmen. Das verstehe ich schon. Aber wir reden nicht über 400.000 Euro für eine Schweißapplikation. Wir reden über, keine Ahnung, 70, 80, 90, 100.000 Euro. Das hängt aber von der Komplexität. Das ist etwas, das, wenn man rechnet, wie viel kostet mir eine Person und dann Produktivitätserhöhung. Normalerweise ist ein Return on Invest, ist ein Break-Even zwischen 6 und, keine Ahnung, 12 oder 14, 15 Monaten.
Aber einmalige Kosten und dann macht ihr noch so eine Art, keine Ahnung, Paket für x Euro Software-Updates oder sonstige
Software-Updates
Dinge.
Software-Updates sind kostenlos. Mhm. So, wir wollen nicht immer in die Tasche greifen von unseren Kunden. Wir haben Paketen in Richtung zum Beispiel Service. Wenn man besonderes Service möchte, dann bieten wir auch etwas Besonderes. Aber normalerweise, man kauft den Roboter. Es gibt Unternehmen, die das leasen wollen oder finanzieren wollen. Aber es ist nur eine Art der Kauf. Und dann, wir sind gerne da, um zu unterstützen, aber wir fragen nicht monatliche Fees oder solche Themen. Und Software-Updates sind kostenlos.
Ich hatte mal gelesen, du hattest auch mal einen Cobot mit nach Hause genommen, oder? Stimmt das?
Ja. Jetzt steht hier neben mir im Büro.
Der hält den
ich
Bild
habe das
schon
ausgepackt. Nein, ich habe das ausgepackt vor ein paar Monaten, um auch ein bisschen damit zu spielen, weil es war zu lange, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich nehme meine Tochter insbesondere, 8 Jahre alt. Sie fragt immer, ja, komm, bitte, nächste Wochenende nimm das mit. Wunderbar. Weil sie möge damit zu spielen.
Hat er auch einen Namen bekommen? Ne?
Mein Roboter nicht, nee. Das gebe ich nicht. Oder wir haben noch nur nicht das Bedürfnis gehabt, ihn zu benennen. Ist der Roboter.
Jetzt haben wir am Anfang des Podcasts ja auch so ein bisschen über Deutschland als Standort gesprochen. Aber wenn wir jetzt schon mal einen Italiener da haben, wie ist der Digitalstandort Italien aufgestellt?
Es gibt in Italien, ich glaube, manchmal wird das unterschätzt. Ich glaube, dass ich war am Wochenende bei meinen Eltern und wir haben geredet über die Möglichkeit, die sie haben, alles, was für das Gesundheitswesen digital über eine App zu bekommen. Bedeutet, dass in manchen Situationen wird sogar ein MRT per App gebucht oder der Arzt wird das alles digital machen. So, ich glaube, dass in manchen Themen Italien ist viel weiter als Deutschland. Und in Deutschland auch, es gibt die Möglichkeit, Akten zu bekommen digital, aber ist relativ umständlich. In Italien ist jetzt Standard. In manchen anderen Themen ist ja langsam, wie gesamte Europa. Aber in Italien, es gibt sehr viele schöne Initiativen, insbesondere in Norditalien, aber auch in Rom. Also es gibt viele Klischee, auch in Richtung Südeuropa.
Vielleicht zum Abschluss noch, wann kriege ich, also ich muss ja nicht unbedingt den, wir hatten das Thema auch schon, den humanoiden Roboter sein, das dauert noch ein bisschen, aber gibt es irgendwann einen Cobot für zu Hause von mir aus, der in der Küche an der Wand hängt und mir mal das Kochbuch hält oder die Kelle oder was auch immer machen kann? Also da gibt es irgendwie noch gar nichts, außer Staubsaugroboter und Rasenroboter gibt es.
Die Frage ist, wofür brauchst du einen Roboter zu Hause?
Ja, um das Kochbuch zu halten.
Kochbuch zu halten? Ich verkaufe dir eine gerne.
Einfach, um es zu können.
Ja, ich glaube, dass es gibt schon heute. Du kannst auf unterschiedliche Webseiten gehen und du kaufst dir einen Roboter für ein paar hundert Euro. Und die Möglichkeiten gibt es schon. Ich glaube, wir hatten auch ein Forschungsprojekt, wo ein Roboter benutzt wurde als Assistent in der Küche. Und die Frage ist, will ich wirklich x-tausend Euro bezahlen, um der Risotto zu rühren? Das weiß ich nicht.
Ich hätte noch eine bessere Idee. Es gibt ja noch viele Fernseher, die noch nicht mit Sprachsteuerung. Ich könnte ja den Roboter die Fernbedienung halten lassen und dann kann ich ihn per Sprachsteuerung sagen, bitte umschalten.
Ich glaube, was mir wichtig ist, und das ist eine Botschaft, die ich immer habe, ist, nicht unbedingt technologieorientiert zu sein. So auch das Thema jetzt mit der Hype von der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, künstliche Intelligenz, Machine Learning wird extrem interessant sein in die nächsten Jahren. Und das Schöne ist, dass wirklich nicht 100% sich vorstellen zu können, wie so ein Tool unser Leben verändern wird. Und ich glaube, dass Forschung in der Richtung ausprobieren ist zentral. Aber wichtig ist nicht, Sachen zu tun, technologieorientiert, sondern zielorientiert. Bedeutet, heute habe ich ein Problem in einem Restaurant, ich finde keine Kellner. Gut, was ist eine Ineffizienz in der Produktion? Jargon ist ein Waste. Ist der Kellner, der ein schmutziges Teller in die Küche bringt? Das bringt gar nichts, das hat keinen Mehrwert. Dann versuchen wir das zu automatisieren. Das Gleiche bei ein Handwerker. Ich will einen Tisch schleifen. Heute es gibt so viele Lösungen, um einen Tisch zu schleifen, ohne einen Mensch dort zu haben, der einen Tisch schleift. Und der Mensch sollte etwas anderes tun, wo er mehr Wert generieren kann. Und das, glaube ich, das ist das zentrale Ziel. Und wenn du zu Hause einen Staubsaugerroboter siehst als Lösung für dein Problem, dann gibt es schon. Ansonsten benutzt du etwas anderes, was nicht automatisiert ist. Und wichtig ist, wie gesagt, generell von der kleinen Themen bis zum der großen Entscheidungen, es ist Zielorientierung und nicht nur Hype oder technologieorientiert.
Oder Spielerei bei Andreas.
Naja, Spielerei ist schon wieder schön.
Naja. Ja, genau.
Aber wirklich, man muss, ich glaube, die Hypes sind wichtig, um auch Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber dann sollte man wirklich in die Umsetzung gehen, weil es gibt so viele andere Länder. Wir haben geredet über das Thema Wirtschaft, Standort, sei Südkorea, Japan, aber insbesondere China und USA haben eine Geschwindigkeit, die Deutschland und insbesondere Europa als Ganze erreichen muss. Und das ist, ich glaube, das klare Ziel.
Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Andrea.
Vielen Dank.
Danke euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.